So gut, dass ich heute hier sein darf. Mir wurde gesagt, dass ich auf Hochdeutsch predigen kann und ich hoffe, ihr erkennt, dass es Hochdeutsch ist. Ich finde es wirklich schön zum Hiersein. Ich bin ursprünglich, komme ich von der anderen Seite des Sees. Ich bin im Zürcher Oberland groß geworden. Habe da meine Wurzeln und in einem Dorf mit circa, ich weiß gar nicht, etwa 13.000 Einwohnern und über 10 verschiedenen Kirchen. Da habe ich irgendwie gelernt, dass das Kirche das Selbstverständliche der Welt ist, dass es wohl überall genug Kirchen hat. Und ich bin dann zum Studium nach Basel gegangen und habe begonnen. Mit der Zeit wurde mir bewusst, und es gab auch eine große Studie, und das war für mich sehr erhellend, die aufgezeigt hat, in Basel gibt es noch circa 1,6% der Menschen fühlen sich zu einer Kirche zugehörig. Das heißt nicht, dass sie nicht zum Teil noch Mitglied sind, aber auch diese Zahlen sind bald auf diesem Niveau, in einer großen Landeskirche. Aber das sind Menschen, die sich einer Kirche zugehörig fühlen. Und dann hat die Studie ergeben, dass über die Hälfte dieser Leute gar nicht in Basel wohnt. Das heißt, also von den Menschen, die in Basel wohnen, das sind circa 170.000 Menschen, ist vielleicht zwischen 6-8% Menschen fühlen sich zu einer Kirche zugehörig. Damit ist noch lange nicht gesagt, wie es um die Beziehung zu Gott steht oder was auch immer. Aber vor einigen Jahren haben wir als Ehepaar gemerkt, das ist unser Herz. Wir können nicht mehr weg, wir wollten immer zurück ins gelobte Land, aber irgendwie sind wir in Basel hängen geblieben. Und vor einiger Zeit haben wir dann mit diesem Projekt Bridgetown Church begonnen. Und da sind wir mittendrin. Wir wohnen in einem Quartier. Basel hat es wieder geschafft, Anführer zu sein in der gewalttätigsten Stadt der Schweiz. Und wenn man das noch auf die Quartiere aufteilt, dann sind diese Quartiere im Kleinbasel, wo wir wohnen, vor allem verantwortlich für diese Statistik. Wir haben gerade vor einer Woche gab es einen Zwischenfall, und das ist für mich immer noch unerhört, aber es zeigt etwas auf von dem. Wir wohnen in einer großen Überbauung mit 200 Wohnungen und in einer Nachbarwohnung von uns hat ein Vater von einem Kindergartenfreund von Johannes wurde von dem Onkel niedergestochen und der Junge musste zuschauen. Nachmittags um 3, dieser Junge kommt blutüberströmt in den Innenpark. Und es ist eines der Beispiele für häusliche Gewalt. Seit wir in dieser Wohnung wohnen, hat es in dieser Überbauung 3 Morde gegeben in Haushalten. Das ist seit 2 Jahren. An unserem Mord stimmt wirklich etwas nicht. Wir leben in einer gottlosen Umgebung. Ein Sozialarbeiter, der schon lange da arbeitet, hat mir gesagt, ich habe mit meiner Familie auch mal hier gewohnt, aber wir mussten wegziehen, da ist wie ein Deckel drauf. Also der ist nicht fromm oder so, der hat gesagt, auf diesem Quartier ist wie ein Deckel drauf. Da kriegst du Depressionen, ich würde mit deiner Familie nicht hier hinziehen. Und es ist hochspannend. Ich habe ihn vor einer Zeit nochmal getroffen. Er hat gesagt, Roli, weißt du was, ich glaube, dieser Deckel kriegt Löcher im Moment. Und das ist das, was wir tun in Basel. Wir leben in einer Zeit, wenn wir so in unseren Innenhof mit den Leuten sprechen, ich würde sagen 80%-90% Menschen mit Migrationshintergrund, die bei uns leben. Das sind aber alles Menschen, die keinen Bezug mehr haben. Also es gibt einige Moslems, okay? Aber es gibt sicher fast keine Christen mehr. Und die Menschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Wisst ihr, das ist nicht so, dass sie aktiv, die haben keine Angst vor Christen, weil sie ja gar nicht genau wissen, was Christen sind. Die haben keine schlechten Erfahrungen in der Kirche gemacht. Das sind simple Leute, die gelernt haben zu leben, ohne dass es einen Gott braucht dazu. Und unsere große Frage in diesem Umfeld ist die Frage, wo ist die Hoffnung? Wo ist die Hoffnung für so einen Ort? Und ich bin so dankbar, dass wir diese Freundschaft mit Ali haben dürfen und dass da vielleicht wir beten wir beten so viel, dass hier ein Durchbruch kommt. Und dass es so das erste Stücklein von einem Dammbruch sein kann, wo dann viele Menschen zu Gott finden. Wir glauben, unsere Quartiere brauchen so dringend wieder eine Autorität, die größer ist. Einen König Jesus, der als König einzieht in unserem Quartier, so wie wir vorhin gesungen haben. Das soll nicht ein frommer Wunsch sein für mich und mein Jesus, sondern das soll ein Wunsch sein, der wirklich unsere Schweiz verändert. Und ich will da nicht ein schlimmer Prophet sein, aber ich habe das Gefühl, das, was wir in Basel erleben, ist nur eine Frage der Zeit, bis der Rest der Schweiz folgt mit dieser Situation. Also deshalb lasst uns da immer wieder im Gebet einstehen, dass es schon vorher aufhört. Also nicht jeder muss zu diesen Zahlen kommen, die wir gerade erleben. Ich habe große Hoffnung und ich habe große Hoffnung, weil ich immer wieder im Wort lese. Und wenn ich die Bibel lese, ich probiere eigentlich so im ganzen Jahr immer wieder die ganze Bibel durchzulesen. Das mache ich so gerne, weil es ein größeres Bild zeigt. Es zeigt oft ganze Generationen, die genauso gottlos waren, wie vielleicht unsere Zeit das auch war. Und liebe Geschwister, glaubt mir, wir leben nicht in der gottlosesten Zeit, die es je gegeben hat. Das möchte ich immer wieder mal sagen. Also es ist vielleicht schlimm, aber es ist nicht so schlimm, wie wir manchmal denken. Richtig schlimm war es zu anderen Zeiten in Israel. Und ich möchte euch heute Morgen ein bisschen Hoffnung geben. Nein, ich möchte euch viel Hoffnung geben. Aber auch ein bisschen Kritik, das darf ich, weil ich ja wieder weg bin, wenn es euch nicht passt. Das ist auch schön. Aber wir möchten heute Morgen auf eine Geschichte hören, die in einer ganz ähnlichen Zeit, die von einer ähnlichen Zeit spricht. Und zwar ist es die Zeit der Könige von Juda. Israel ist bereits von den Assyrern weggeführt worden, das Nordreich. Und so gibt es nur noch das Südreich. So ein kleines Überrest von dem Reich, das Gott sich eigentlich ausgesucht hat, um den Menschen Licht und Hoffnung zu bringen. Und diese Hoffnung, die ist kurz vorm Ersticken. Wir haben Generation um Generation von Königen, über die es heißt, und sie gingen nicht auf dem Weg Gottes, sondern taten es noch viel schlimmer als die Vorfahren. Und vielleicht fühlt es sich manchmal so an, also ich ertappe mich jetzt schon dabei, dass ich denke, die nächste Generation ist ja noch viel schlimmer, als wir es waren. Diese Gedanken haben wir immer. Und deshalb möchte ich euch die Geschichte aus 2. Chronik 34, einer der letzten Könige von Juda, uns mit hineinnehmen. Eine Geschichte von König Josia. König Josia wurde mit 8 Jahren König. Ich habe hier das mal probiert, so auf eine Zeitlinie aufzuzeichnen. Also mit 8 Jahren war die Krönung. Er wurde König, ohne zu wissen, wie man ein guter israelitischer König sein könnte. Sein Vater war zu dieser Zeit nur 2 Jahre König und wurde getötet. Sein Großvater war 55 Jahre König. Und der hat in ganz Judäa bis in den Tempel hinein Götzen hineingebracht und tat es schlimmer als jeder vor ihm in Jerusalem. Es wurden zu dieser Zeit Kinder geopfert, im Tempel vielleicht sogar, zumindest auf den Höhen rund um Jerusalem herum. Es war eine Zeit, die an Gottlosigkeit nicht zu überbieten war. Also Josia hat in seinem kurzen 8-jährigen Leben nie erlebt, wie es sein könnte. Die Geschichte wird uns erzählt im Königebuch und in den Chroniken. Und es gibt einen schönen Nebensatz in dem Königebuch. Seine Mutter wird explizit erwähnt. Und ich habe den Verdacht, dass Josia eine Mutter gehabt hat, die ihm vielleicht von den alten Königen erzählt hat. von König David und von seiner Suche nach Gott, von König Salomo und der Einweihung des Tempels. Aber irgendetwas ist passiert, das folgendes Zeugnis über König Josia in einer wirklich gottlosen Zeit, mit wirklich allen gottlosen Menschen herum, folgendes geschrieben steht. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und jetzt heißt es, er tat, was dem Herrn gefiel. Und folgte dem Beispiel seines Stammvaters David. Nicht seines Vaters Amnon, sondern seines Stammvaters David. Und ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. Was für ein Zeugnis über einen 8-jähriger Junge, der in eine Verantwortung kommt, die für jeden Erwachsenen schon zu viel ist. Aber das steht über ihn. Als er 16 Jahre alt war, da begann er mit seiner Suche nach Gott, so beschreibt es die Bibel. Im 8. Jahr seiner Herrschaft, als er noch sehr jung war, begann Josia, den Gott seines Stammvaters, zu suchen. Nicht mehr, nicht weniger. Aber eine Reise beginnt. Irgendjemand hat ihm wohl gesteckt, dass da was anderes möglich wäre. Und er fängt an, nach Gott zu suchen. Und nach 4 Jahren Suche heißt es Folgendes. Er hat alle Götter, Statuen, die es gab, im ganzen Land zerstört. So heißt es, im 12. Jahr dann fing er an, Juda und Jerusalem an zu reinigen, indem er die Höhenheiligtümer, die Aschera-Bilder und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zerstörte. Er sorgte dafür, dass die Altäre für die Baalsbilder und ihre Räucherstätten niedergerissen wurden. Und er zerschlug die Aschera-Bilder und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder. Er zermalmte sie und verstreute den Staub über den Gräbern derer, die ihnen geopfert hatten. Dann verbrannte er die Gebeine der Priester und auf ihren eigenen Altären. Und so reinigte er Juda und Jerusalem. Und dann im Anschluss heißt es, es hat ihm nicht gereicht in seinem Herrschaftsgebiet. Es heißt, er ist in Naphtali und das sind ja nicht mehr Gebiete, die seiner Königsherrschaft unterstellten. Er ist in den Nachbargebieten von Jerusalem noch eingedrungen und hat alles niedergerissen, was nicht Gott dient. Was für ein König mit 20 Jahren, okay? Also wir sollten auch den jungen Leuten viel, viel, viel mehr zutrauen. Wenn Gott es tut, dann tut er es. Und so im 18. Jahr, also mit 38, stimmt das? Nein, mit 36. Puh, Rechnen ist nicht meine Stärke. Bemerkt er, dass etwas nicht stimmt, nachdem er aufgeräumt hat. Also ich weiß nicht, vielleicht hat diese Zerstörung der Götter nicht 2 Wochen gedauert, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht hat es 16 Jahre gedauert. Aber als er damit zu einem Ende kam, ist ihm aufgefallen, dass der Tempel nicht im guten Zustand ist. Also Erneuerung des Tempels hat angefangen. Die Erneuerung des Tempels im 18. Jahr fing er an, aus dem ganzen Land Arbeiter zu holen, um diesen Tempel, der Gott geweiht sein sollte, neu zu renovieren, könnte man sagen. Ich finde Renovation eigentlich ein schönes Bild. Man erneuert etwas, das eigentlich schon da war. Nachdem alle Götzenstatuen hinausgeworfen wurden, kam wieder die Heiligkeit Gottes zurück in den Tempel. Und während dieser Erneuerungsarbeiten ist der Hohepriester, Hilkia hat er geheißen, zu ihm gekommen und hat gesagt, wir haben etwas gefunden. Also wir denken ja super, der hat wahrscheinlich mit 8 Jahren die Bibel gelesen und da irgendwie herausgefunden, dass sein König David irgendwas gut gemacht hat. Aber erst nach der Erneuerung, ich nehme an, da war er schon etwa 40. Also das sind irgendwie 22, 32 Jahre oder so. Auch ich rechne besser selber. Also lange Zeit, nachdem er angefangen hat, nach Gott zu suchen, erst dann heißt es, dass er die alten Schriften, die Tora, die fünf Bücher Mose im Tempel wurden dann gefunden. Also man muss sich vorstellen, die waren vorher nicht einfach verfügbar. Und Hilkia hat sich die Zeit genommen, vor seinem König zu sitzen und ihm diese Schrift ganz vorzulesen. Also sollte man sich ab und zu gönnen, diese Schriften am Stück durchzulesen. Dann merkt man auch, dass es auch ein bisschen anstrengend sein kann. Genau, also der Fund der Schrift als nächster Punkt. Und wisst ihr, was passiert ist, als er fertig war? Josia hat seine Kleider verrissen und hat getrauert. Erst so lange nach seinem Start, nach der Suche nach Gott, hat er begonnen, wirklich zu begreifen, was haben wir alles falsch gemacht? Man könnte sagen, du hast ja schon vieles gut gemacht. Also, wenn das nicht wäre, würde man sagen, guter König, alles in Ordnung. Aber er hat gesagt, wir sind immer noch nicht an diesem Ort, an dem wir eigentlich sein sollten, als Licht für die Nationen und so weiter. Und er hat das ganze Volk zusammengerufen. Und das heißt so cool, also das liebe ich an dieser Stelle, das heißt, er hat sowohl die wichtigen wie auch die unwichtigen Männer zusammengerufen. Also jeder, absolut jeder soll es hören. Und dann hat er das Gleiche nochmal gemacht, er hat die Schrift vorlesen lassen, dass das ganze Volk das nochmal hört. Und das ganze Volk ist in Trauer ausgebrochen und hat gesagt, es stimmt wirklich, wir haben gegen Gott gesündigt, wir sind am falschen Ort. Und wir kommen zu einem nächsten. Ich schreibe hier keine Jahreszahlen mehr, weil es nicht mehr beschrieben ist, wie lange das gedauert hat. Ich nehme an, da sind die Ereignisse näher beieinander. Er hat begonnen, Reformen durchzuführen. Er hat gesagt, so wie wir jetzt unterwegs sind, das ist nicht gut. Und hat angefangen, wieder Richter, die gottesfürchtig sind, einzusetzen. Er hat wieder angefangen, Priester einzusetzen, Leviten, die den Dienst im Tempel taten. Und als letztes, oh, ich liebe es, ein ganzes Kapitel darüber, dass er wieder angefangen hat, das Passa-Fest zu feiern. Die Juden, die tun das wirklich uns zum Vorbild. Sie feiern regelmäßig durchs Jahr durch diese Feste, damit sie ja nicht vergessen. Das ist eine Sicherheit, könnte man sagen, dass es ja nicht wieder passiert. Wenn man das Passa-Fest wieder einführt, heißt es, mindestens einmal pro Jahr werden wir uns daran erinnern, dass es da einen Gott gibt, der uns aus Ägypten geführt hat, der sein Volk liebt und seinem Volk einen Auftrag gegeben hat. In diesem Passafest wird die ganze Schrift wieder vorgelesen. Also er hat sichergestellt, und das ist das wirklich Unfassbare an König Josia. Er hat gesagt, es ist nicht nur ich und mein Jesus, also oder ich und mein Gott, und ich bringe meine Beziehung zu ihm in Ordnung. Sondern er hat sichergestellt, dass das, was er erlebt hat, dass das bleibt. Also, vier Kapitel aus der Bibel, kurz zusammengefasst. Ich hoffe, ihr konntet dieser kleinen Abhandlung folgen. Ich möchte etwas darüber sagen, was diese Schritte für uns bedeuten können. Etwas, das mir gefällt, ist, wir sind alle irgendwie gekrönt. Wir haben alle Identität, wir haben alle einen Herrschaftsbereich. Wir haben alle von Gott unser Leben gekriegt. Und unsere Gaben, unsere Familien, unser Job, unser Geld, was auch immer. Wir haben einen Herrschaftsbereich. Und wenn wir heute über all diese Schritte nachdenken, was das für unser Leben bedeuten könnte, dann muss uns zuerst und vor allem anderen bewusst sein, das gilt nicht nur für mich und mein Herz. Wir Christen sind da manchmal gut, dass es einfach um mich und meine Beziehung geht. Es geht immer um mich und mein Wirkungs- und mein Herrschaftsbereich, wo ich drin bin. Ich liebe es, wie es heißt, er hat sich auf die Suche nach Gott gemacht. Wisst ihr, das ist das, was mich an der Geschichte auch mit Ali so freut. Ich glaube, Ali ist jemand, der sich auf die Suche nach Gott gemacht hat. Und Jesus sagt in den Evangelien an vielen Stellen, wer sucht, der findet. Und schaut, aber wir müssen bei uns anfangen. Es braucht immer wieder diesen Moment, wo wir uns neu auf die Suche nach Gott machen. Wisst ihr, ich war 8 Jahre lang Pastor in der Evangerien. Und die Evangerien, das ist so der Vorort von Basel, ich glaube, das reichste Dorf von der Schweiz. Also wirklich, also ihr könnt mir glauben, das ist noch viel, ja, doch, da könnt ihr die Statistiken nachlesen. Mindestens also 2016 ist es so gewesen. Ob es heute noch stimmt, weiß ich nicht. Wir haben die höchste Dichte und das war und ist so an Milliardären. Und ich habe diese Menschen kennengelernt und gleichzeitig hatten wir gut die Hälfte der Menschen in Rien hat zu einer Kirche gehört. Also da war es wirklich eine andere Welt, wo wir drin gelebt haben. Und ich habe gemerkt, als wir ins Kleinbasel gezogen sind, da musste ich mich nochmal neu auf die Suche nach Gott machen. Ich habe mich nochmal gefragt, wo bist du eigentlich, Gott? Seit 2021, jede Woche mindestens einmal mache ich einen Gebetsmarsch oder machen wir Gebetsmärsche durchs Kleinbasel und beten. Und diese Frage, die treibt mich da herum. Wo bist du, Gott? Ich will dich sehen in diesen Straßen. Ich will nicht Buddha-Statuen sehen. Ich will nicht die goldene Winkekatze sehen. Ich will nicht Todessymbole sehen überall. Ich will dich sehen, Jesus. Ich will sehen, wie du kommst in jeden Haushalt dieses Gebietes und aufräumst. Mit all dieser Gewalt, mit all dieser Schandtat. Ich will, dass du aufräumst mit all diesen Menschen, die am Rand der Gesellschaft sind und ihnen wieder den Wert gibst, den sie eigentlich darin zusteht. Wo bist du? Eine Sehnsucht. Ich wünsche mir Hoffnung und diese Hoffnung, die ist wirklich da für eine hoffnungslose Zeit. Und ich will nicht mehr von mir in diesem Quartier. Ich will mehr von Jesus. Ich will sehen, wie er durchbricht. Und ich denke, wir sollten anfangen in unserem Herrschaftsbereich, wenn wir uns auf die Suche nach Gott machen, als allererstes mit dem Zerstören von Götzen beginnen. Und der größte Götze in den meisten von unseren Leben sind wir selber. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, verleugne sich selbst und folge mir nach. Das bedeutet, dass wir uns selber immer wieder zum Kreuz bringen sollen, unsere Wünsche und Träume. Wir sollten diese Sachen, unsere Wünsche, unsere Zeit, unser Geld, soll Gott gehören. Das sind die Götzen, die unser Leben beherrschen. Unser Einflussbereich, das soll Gott gehören. Da, wo ich bin, wo ich arbeite, in meiner Familie, das soll Gott regieren, nicht ich. In meinen Beziehungen, überall, wo ich etwas sage, das soll Gott regieren, nicht ich. Also der erste Götze, den wir aus dem Weg räumen müssen, das ist sehr schmerzhaft. Und das kann ich euch sagen, also da bin ich vorne mit dabei, ist ich selber. Und dann gibt es noch viele andere Götzen in unserem Leben. Da dürft ihr gerne darüber diskutieren, was das sein könnte. Also die Suche und die Zerstörung von den Götzen, das gehört ganz nah zusammen. Also diese zwei Sachen. Und ich liebe es, wo die Schrift gefunden ist. Da, wo plötzlich auch ein göttliches Wort an Josia gerichtet wird. Da folgt immer auch die Buße. Und es geht darum, dass wir verstehen, was unsere Suche nach Gott, ich sage ja nicht, bei der Suche nach Gott hört es auf. Dass wir verstehen, dass wir ankommen, um was es wirklich geht. Es geht um mehr. Es geht nicht mehr nur um meine Rettung von der Hölle. Das ist nicht der Inhalt des christlichen Glaubens. Das ist ein Teil, ein super Side-Effekt, so könnte man sagen. Aber das ist nicht das Evangelium selber. Gott ist mehr, als dass er verantwortlich ist, dass es mir gut geht in meinem Leben. Es geht um das Reich Gottes, um die Herrschaft von Gott in meinem Leben. Und da tut es gut, ab und zu Buße zu tun und zu sagen, Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich in diesem Gespräch mich wieder, dass mein altes Ich so hervorgekommen ist. dass meine Wut und meine Emotionen da wieder mal über mich darüber gerollt sind. Es tut mir leid, dass ich wieder mal über meinen eigenen Vorteil nachgedacht habe und nicht über dein Reich. Das heißt Buße tun. Und das dritte und letzte ist, wir brauchen Reformen und wir brauchen das Passo sozusagen. Bei der Buße dürfen wir nicht stehen bleiben. Wir müssen Dinge ändern. Wenn Sachen immer wieder passieren, dann können wir schon sagen, ja, da musst du halt immer wieder zu Gott kommen. Aber lass es uns auch tun. Lass es uns auch ändern. Jesus sagt, wer mein Wort hört und es tut, der ist wie ein weiser Mann, der sein Haus auf Fels baut. Und Jesus sagt, der mein Wort hört, es glaubt, aber nicht tut, der ist wie ein Mann, der sein Leben auf Sand baut. Wisst ihr, das ist eine Erkenntnis. Es geht nicht darum, dass wir super zu Jesu Worten sagen, sondern es geht darum, dass wir sie auch tun. Wir brauchen Reformen in unserem Leben. Wir müssen sicherstellen, dass in unserem Leben die Dinge sich ändern. Immer wieder. Und da müssen wir bei uns selber anfangen. Und das Zweite, wir brauchen auch so eine Art Passafest. Bei uns in der Kirche, wir feiern jedes Mal, wenn wir Gottesdienst feiern, feiern wir Abendmahl. Wisst ihr warum? Weil wir gesagt haben, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, um Gott zu feiern, dann soll in der Mitte stehen, was Gott getan hat. Und dann stellen wir ganz sicher, egal was geplappert wird rund um das Abendmahl und wenn ich manchmal irgendeine Predigt halte, die vielleicht nicht so wichtig war, weiß ich, wir kommen immer noch zum Abendmahl. Und da erinnern wir uns, was Jesus getan hat. Und wir denken daran und damit stellen wir sicher, dass wir es nicht vergessen. Unsere Kinder, die sehen das jedes Mal und fragen immer wieder, für was habt ihr das da eigentlich? Dürfen wir auch Traubensaft trinken? Und dann können wir es ihnen gerade erklären, was wir hier machen. Wie gut ist denn das? Wir müssen Rhythmen in unserem kirchlichen Alltag schaffen, die sicherstellen, dass eine nächste Generation nicht vergisst, dass sie Gott vergessen haben. Und Gottesdienst ist ein super Rhythmus, aber es ist nicht der einzige Rhythmus. Wir müssen das auch in unseren Familien tun. Wir feiern jeden Freitagabend feiern wir mit unseren Kindern eine Sabbatliturgie, wo wir nochmal zur Ruhe kommen bei Gott und bei Jesus. Und dann erzählen wir ihnen die Geschichten, wie Gott die Welt gemacht hat und wie er selbst ausgeruht hat. Damit stellen wir sicher, dass unsere Kinder in diesen Rhythmus hineinkommen. Aber wir denken darüber nach, wie können unsere Kinder in einer gottlosen Umwelt als Nachfolger von Christus aufwachsen. Wir brauchen Rhythmus. Und es braucht Disziplin. Und da müssen wir einander helfen. Zum Schluss ein bisschen Hoffnung. Kurz nach König Josia kommen die Babylonier und haben Jerusalem platt gemacht. Und haben die Leute weggeführt. Dreimal in verschiedenen Abständen. Und wisst ihr, was mir Hoffnung gibt? Ist, dass unter diesen Weggeführten, wisst ihr, wer dabei war? Daniel. Einer der wichtigsten Propheten seiner Zeit. Ein Mann, der in fremdem Land, in einer absolut noch gottloseren Umgebung, nicht aufgehört hat, zu Gott zu beten und bei ihm zu bleiben. Und ich bin überzeugt, dass Daniel von diesen Reformen, wo wir hier reden, Daniel ist in diesen Reformen aufgewachsen. Und das ist unsere Hoffnung. Wenn wir das konsequent immer wieder tun, als Kirche, als Gemeinde, als Einzelpersonen, als ganze Städte hoffentlich irgendwann auch, dann können wir sicher sein, dass in der nächsten Generation was weitergeht und dass da wieder Neues aufblüht. Und dass Leute aus dieser Generation irgendwann zurückkommen und wieder neu anfangen. Das ist, was wir unter Reich Gottes verstehen. Und ich wünsche uns ganz fest, dass wir diese Erlebnisse erleben dürfen miteinander. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der Gott bist, der nicht aufhört, konsequent und von ganzem Herzen uns immer wieder anzuklopfen. O Herr, wir bitten dich um Vergebung, wo wir Götter in unserem Herrschaftsbereich stehen gelassen haben, wo wir Götter in unserem Leben stehen gelassen haben, wo wir nicht bereit sind, uns selber dir als lebendiges Opfer darzubringen, so wie es im Römerbrief heißt. Wir bitten dich, großer Gott, dass du unsere Leben nimmst und dass du uns hilfst, dass wir auch in deiner Gemeinde Reformen durchbringen können, die helfen, damit eine nächste Generation einfach noch mehr erlebt von dem, was du dir überlegt hast für diese Welt. Wir beten in deinem Namen, dass in dieser Region wirklich Menschen zurück zu dir kommen. Und Herr Jesus, wir bitten, dass das auch gerade Menschen, die vor Steuern geflüchtet sind hierhin, dass du gerade sie ansprichst und ihnen wirklich dein Wort auftust. Wir bitten dich, dass wir eine Bewegung in der Schweiz auch mal erleben, wo Menschen nach dir suchen. Wir bitten, dass das überall, wo deine Gemeinde ist, dass es passieren kann und dass wir was sehen können von dir. Jesus, wir bitten das in deinem Namen. Amen.